Liebe Gäste, ich darf Sie heute Abend in unserer Kirche zu dieser Dreifachveranstaltung im Namen der Stadt Schiltach, vertreten durch die Volkshochschule, im Namen des Historischen Vereins, vertreten durch den Vorsitzenden Markus Armbruster und im Namen der Evangelischen Kirchengemeinde herzlich begrüßen. Besondere Grüße senden wir an die Zoom-Gäste an den Bildschirmen zu Hause. Sie werden hier von hier aus von Martina Schuffenhauer betreut. An der Orgel begrüße ich Emma Schuffenhauer. Lieber Herr Uhl, ein herzliches Willkommen auch an Sie. Vielen Dank, dass Sie uns heute Abend mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit unserer badischen Landeskirche. Von den Auseinandersetzungen und den unterschiedlichen evangelischen Ansichten bis zur Vereinigung der Meinungen und der Kirchenunion. Diese Kirchenunion ist ein Stückchen älter als dieses Kirchengebäude. Ich will es mit einem kleinen Zahlenspiel probieren, das nicht ganz funktioniert, aber so könnte ich mir es gut merken. 1823 Kirchenunion. Stimmt nicht, 1821. Aber 1833, das alte Kirchlein in Schiltach brennt ab. 1843, die neue Kirche wird eingeweiht. Eben nur ein Spiel. Aber nun wollen wir uns von Ihnen, Herr Uhl, entführen lassen in das Jahr 1821.
Guten Abend, liebe Gäste hier in der Kirche, die Sie diesen Vortrag heute Abend hören möchten. Guten Abend, liebe Gäste am Fernseher oder am Bildschirm zu Hause, die Sie diesen Vortrag daheim verfolgen, in der warmen Stube. Wir haben den Choral Gott mein Trost und mein Vertrauen auf der Orgel gehört. Ich fand das einfach eine gute Idee, diesem Vortrag zu einem Thema des beginnenden 19. Jahrhunderts auch etwas Musik beizugesellen, die in der damaligen Zeit entstanden ist. So eben auch dieser Choral, um ja so ein bisschen Hintergrundmelodie zu haben. Was war damals, was hat man damals gehört, hat damals die Menschen musikalisch auch angesprochen. Aber es ist ja auch ein Choral, Gott mein Trost und mein Vertrauen, den wir heute noch singen, der heute noch in unserem Gesangbuch ist. Wir werden noch an zwei anderen Stellen während des Vortrags Choralmelodien hören. Eins und eins gibt manchmal eins. Eine Kirche und noch eine Kirche gibt eine größere Kirche. So war das gemeint mit dem Titel. Wir werden allerdings sehen, oft gibt eins und eins auch drei. Nämlich wenn zwei große Kirchen sich zusammenschließen, dann gibt es an den Rändern immer Abspaltungen, die dann dazu führen, dass eben 1 und 1 3 ergibt. Selten ist es wie in der Mathematik, dass 1 und 1 dann in dem Moment 2 ergibt. Nun ja, ich beginne eigentlich bei der Vorgeschichte zu dieser Badischen Union, aber Sie werden es hören. Als Napoleon besiegt und damit die kirchenfeindliche französische Revolution überwunden war, die die alte Weltordnung in vielfacher Hinsicht gestürzt hatte, war dies ein großer historischer Moment, ein historischer Umbruch. Europa und mittendrin Deutschland wurde durch den Wiener Kongress 1815 neu geordnet oder aufgeteilt. Viele an der Neuordnung beteiligten Fürsten und ihre Berater verstanden sich aber nicht nur als Herrscher, sondern auch als Gesandte einer neuen Zeit. Sie wollten nichts weniger als einer neuen Ära Gestalt zu geben, auch im Blick auf ihren christlichen Charakter. Allen voran die Hohenzollern, die durch die politische Neuordnung Deutschlands zum führenden Herrscherhaus Deutschlands geworden waren. König Friedrich Wilhelm III. Sah sich ebenso wie sein Sohn und Thronfolger Friedrich Wilhelm IV. Und die nachfolgenden Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II. Alle sahen sie sich als von Gott berufene und zur Regentschaft bestimmte Werkzeuge von Gottes Gnaden. Sie waren bewegt von einem tief empfundenen missionarischen Bewusstsein und wollten gute Regenten für ihr Volk sein. Aber sie waren auch überzeugt davon, einen Auftrag zu haben, über Deutschland hinaus vorbildlich zu regieren. Sie waren ganz und gar davon überzeugt, dass eben an ihrem protestantisch-deutschen Wesen die Welt genesen könnte. Es mag ein Anflug von Größenwahn darin zu sehen sein, aber die preußischen Könige, später Kaiser, sahen sich in einer Lage auf gleicher Stufe mit dem römischen Kaiser Konstantin. Dieser hatte ja 312 nach Christus an der Milvischen Brücke vor Rom seinen Kontrahenten Maxentius besiegt, den christlichen Glauben zur staatstragenden Religion gemacht und mit der Christianisierung des Römischen Reiches und damit der Welt begonnen. Für die Preußenkönige und Kaiser war es ein Fingerzeig des Schicksals, dass die neue Zeit, an deren Schwelle man sich im 19. Jahrhundert glaubte, den preußischen Herrschern eine Schlüsselrolle gegeben hatte. Musste nicht nach den antichristlichen Ausfällen der Französischen Revolution und der Überwindung des ungläubigen Kaisers Napoleon, der sich frevelhaft selbst gekrönt hatte, eine Erneuerung des Christentums ihren Lauf nehmen? Und konnte diese Erneuerung aus preußischer Sicht anders denn protestantisch sein? Das Reformationsjubiläum 1817, also 300 Jahre Reformation, tat das Seine dazu, um diese Begeisterung zu befeuern. Es wurden große Pläne geschmiedet, wie das evangelische Christentum sich neu entfalten könnte. Und diese reiften mit königlicher Unterstützung und wurden auch umgesetzt. Das lässt sich beispielhaft sehr schön ablesen daran, dass eben 1817 engagierte Protestanten die Gründung einer evangelischen Gemeinde, der ersten evangelischen Gemeinde in Rom, beschlossen. Und wenige Jahre später tatsächlich unter dem Dach der preußischen Gesandtschaft auf dem Kapitol eine Kapelle eingerichtet wurde und dorthin ein evangelischer Pfarrer entsandt wurde. So sollte eine erste Keimzelle der Rückkehr zum wahren Glauben in Rom eingepflanzt werden, ins päpstliche Rom. Und die in Trümmern liegende Basilika Kaiser Konstantins in Trier, wo er einige Jahre geherrscht hatte, Kaiser Konstantin war von Trier aus aufgebrochen nach Rom, um sich das Römische Reich insgesamt anzueignen. Also von Trier aus war er gegen Rom gezogen und hier sollte diese Basilika, in der einst Kaiser Konstantin regiert hatte, sollte als evangelische Kirche wieder erstehen. 1856 dann zwar erst, aber immerhin, konnte dieser Prachtbau als Basilika zum Erlöser in Anwesenheit des Königs geweiht werden. Der Wahlspruch des Königs Friedrich Wilhelms IV. Lautete immerhin: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und auf seine Weise meinte er das ganz ernst. Hier sieht man nochmal ein Bild, das eben zeigt, wie damals diese Basilika in Trier eingeweiht wurde, die natürlich heute noch zu besichtigen ist und auf die Grundmauern Kaiser Konstantins zurückgeht. Gekrönt wurde die Umsetzung preußischen Erwählungsbewusstseins in Kunst und Stein dann 1910, als am Reformationstag, nein, Entschuldigung, gekrönt wurde dieses Bemühen, als am Reformationstag, dem 31. Oktober 1898, Kaiser Wilhelm II. Die Erlöserkirche in Jerusalem höchstpersönlich einweihen konnte. Man hatte also in Jerusalem am Ursprungsort des christlichen Glaubens durch diplomatisches Geschick, wie ich es einmal nennen möchte, ein ansehnliches Grundstück in der Jerusalemer Altstadt erworben und dort einen ansehnlichen Gebäudekomplex errichtet, der noch heute die Stadtsilhouette von Jerusalems mit dominiert. Das ist ein Bild von der Einweihungsfeier, also der Kaiser zieht feierlich ein. Am Rande, es gab da das Schafstor, ein kleines Stadttor des alten Jerusalem. Das musste abgetragen werden, damit der Kaiser hoch zu Ross mit seinem Helm, mit der Pickelhaube, diesen Weg reiten konnte, denn ansonsten hätte er sich ja bücken müssen. Also hat man das Tor erst abgetragen und hinterher wieder aufgebaut, als der Kaiser weg war. Die Feierlichkeiten. Nochmal bitte den Druck. Hier sieht man diesen Rundbau in der Mitte. Das ist die Grabeskirche, also die historische Stätte, an der man der Kreuzigung und der Grablegung Jesu gedenkt. Und etwas links davon, oberhalb, sieht man diesen Kirchturm, diesen hervorragenden Kirchturm. Das ist also die Erlöserkirche, ein Steinwurf von der Grabeskirche entfernt. Näher dran konnte man gar nicht kommen an die Ursprungsorte der Christenheit, um dort eine evangelische Kirche zu errichten. Der preußische Protestantismus war ganz am Ursprung angekommen, hatte auf geweihtem Boden im Herzen Jerusalems eine weithin sichtbare Präsenz entfaltet, wie zum Beispiel auch schon 1861 in der Altstadt von Istanbul eine evangelische Kirche erbaut worden war, also im Herzen des Osmanischen Reiches. Und es war dort nicht nur eine Kirche gebaut worden und ein Pfarrer entsandt worden, sondern es sind dort auch die Diakonissen hin entsandt worden, die ein Krankenhaus aufgebaut haben, um eben zu zeigen, was das evangelische Christentum zu bieten hatte. Glaube, Diplomatie und Geld hatten es ermöglicht, eben nicht nur Pfarrer, sondern auch Diakonissen als Botschafterinnen evangelischen Tatchristentums in die Metropolen der damaligen Welt zu entsenden. Aber, und nun komme ich zum eigentlichen Thema meines Vortrags, das alles war natürlich nur möglich und denkbar, wenn die Protestanten sich auch in Einheit präsentieren würden, wie es in der Vergangenheit und seit der Reformation leider nicht immer geschehen war, sondern der Protestantismus war in unterschiedliche Gruppen und Grüppchen zersplittert. So war es also eine logische Folge des preußisch-protestantischen Selbstverständnisses, evangelische Geschlossenheit anzustreben. Das war unter dem Vorzeichen einer durch die Aufklärung geprägten evangelischen Theologie inzwischen auch von kirchlicher Seite denkbar geworden. Aber, und auch hier sahen die Preußen sich auf Kaiser Konstantins Spuren, so wie dieser in Konstantinopel, wohin er das Zentrum des Römischen Reiches verlegt hatte, auf dem Konzil von Nicäa die Einheit der Kirche letztlich von oben angeordnet hatte und umgesetzt, so wollten die Preußen das eben auch wirken. In Preußen geschah dies 1817, also schon im Jahr des Reformationsjubiläums. Und dann geeint konnte die evangelische Kirche in Preußen auch besser der starken katholischen Kirche trotzen, die sich mit der ganzen Macht ihrer Tradition selbstverständlich gegen jegliche Vereinnahmung oder gar Unterordnung wehrte. Man muss ja, wir werden ja gleich sehen und hören, dass sowohl der badische Großherzog durch Napoleons Politik und dann auch durch den Wiener Kongress bestätigt, als evangelischer Landesherr auf einmal in einem Großherzogtum sich vorfand, in dem 2/3 Katholiken waren und nur 1/3 Protestanten. Aber wenigstens dieses Drittel sollte einig sein. Ähnlich ging es dem preußischen König. Auch er hatte ja durch die Folgen des Wiener Kongresses große Landesteile erworben, erlangt, die katholisch geprägt waren, zum Beispiel Köln. Ja? Und er musste ja nun auch seine Politik, aber auch seine Kirchenpolitik, seine Kulturpolitik in diesem neuen Reich, das ihm zugefallen war, bewähren. Auch das Großherzogtum Baden war eine Frucht der Französischen Revolution. Anders aber als das preußische Königreich erlangte das Großherzogtum seine Größe nicht erst durch den siegreichen militärischen Widerstand gegen Napoleon und den Wiener Kongress. Vor Napoleons Machtergreifung, schon 1796, handelte der badische Gesandte Sigismund von Reitzenstein einen Sonderfrieden mit der Französischen Republik aus. In Paris und Karlsruhe war man überzeugt vom Nutzen einer guten Nachbarschaft links und rechts des Rheins. Folge dieser Partnerschaft war die Erhebung Badens zum Kurfürstentum 1803 und schließlich zum Großherzogtum 1806, als durch den Reichsdeputationshauptschluss das Heilige Römische Reich aufgelöst wurde und man die politische Landschaft auch in dem Teil Europas, der später Deutschland wurde, neu ordnete. Diese Karikatur aus der damaligen Zeit zeigt Napoleon, wie er sich neue Könige und Fürsten backt. Er schiebt also da die Figuren in den Ofen und da kommen dann lauter neue Fürstentümer raus. Das ist also eben damals schon politische Karikatur, die das aufnimmt, was in der politischen Landschaft sich verändert. Natürlich nahm das napoleonische Frankreich mit seinem ganzen revolutionären Anspruch und Elan keinerlei Rücksicht auf historische Grenzen und Ansprüche oder Traditionen. Sogenannte freie Reichsstädte wurden ebenso ein- und untergeordnet wie kirchliche Besitztümer oder kleinere säkulare Herrschaften. Erst recht nahmen die neuen französischen Herren keine Rücksicht auf konfessionelle Belange. Der Augsburger Religionsfriede 1555 und dann noch einmal der Westfälische Friede nach dem Dreißigjährigen Krieg hatten den jeweiligen Landesherren die Entscheidung über die Konfession ihrer Untertanen zugesprochen. Dieses sogenannte landesherrliche Kirchenregiment sollte das Land insgesamt befrieden und gab den Untertanen, die nicht der Konfession der Landesherren angehörten wollten, wenigstens die Möglichkeit auszuwandern. Ein katholischer Landesherr sollte nicht über evangelische Seelen richten, ein evangelischer Christ nicht einem katholischen Landesherrn Gefolgschaft leisten müssen. Die neuen Staatsgebilde, die infolge der Französischen Revolution entstanden, nahmen darauf keine Rücksicht mehr. Das Großherzogtum Baden, das 1806 aus der Taufe gehoben wurde, war ein Konstrukt, das unterschiedlichste Territorien miteinander verband und sich auf einmal vom Bodensee bis Hohenlohe und von der Schweizer Grenze bis in die Pfalz erstreckte. Innerhalb von wenigen Jahren waren es nicht mehr 150.000, sondern 900.000 Untertanen in diesem Staatsgebiet, das nicht gewachsen, sondern so gewollt war. Und 1810 schlossen Baden und Württemberg einen Grenzvertrag, der unter anderem Gutach, Hornberg und Schiltach badisch machte. Also in diesem historischen Kontext ist auch Schiltach dem badischen Großherzogtum zugeschrieben worden. Und wir haben vorhin drüber gesprochen. Es wurde zwar in Schiltach noch lange aus dem württembergischen Gesangbuch gesungen, aber man war trotzdem dem evangelischen Landesherrn, Landesherrliches Kirchenregiment, der ja zugleich Bischof der Kirche war, unterworfen, also dem Bischof in Karlsruhe. Auch wenn man aus dem württembergischen Gesangbuch sang. Kurfürst Karl Friedrich erhielt sogar den Titel Königliche Hoheit. Sein Großherzogtum war zu den mittelgroßen Staaten in Deutschland aufgestiegen. Als er starb, war Baden ein Land mit mehr als 1 Million Einwohner. Baden war auch dem Rheinbund beigetreten und 7000 badische Soldaten kämpften mit Napoleons Armee im Krieg gegen Russland. Nur wenige kehrten zurück. Auch konfessionell ist der neue Staat, das Großherzogtum Baden, bunt gemischt. Hier sieht man diesen konfessionellen Flickenteppich, also traditionell, was eher gelb und hellgrün ist, das sind die katholischen Teile, die traditionell katholischen Teile gewesen. Und das nördliche Baden ist eben lutherisch bzw. reformiert gewesen und man sieht eben, wie sich das landesteilmäßig aufteilte. Der evangelische Landesherr herrscht nun über mehrheitlich katholische Untertanen und der evangelische Teil der Bevölkerung ist zum einen streng reformiert in der Tradition der Kurpfalz, zum größeren Teil aber folgt sie der lutherischen Tradition, wie sie Philipp Melanchthon aus Bretten, der ja eng mit Luther befreundet war, vertreten hatte. Ein pluralistisches Modell, das ein buntes, lockeres Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Weltanschauungen vorsieht, war zu jener Zeit im badischen Staat nicht denkbar. Im Gegenteil, das, was den politisch Verantwortlichen damals vorschwebte, war ein straff zentralistisch geführter Staat nach dem Vorbild Frankreichs. Man wollte die Chancen der neuen Zeit nutzen und sich wirtschaftlich und sozial so strukturieren, dass man eben in einer Größenordnung sich bewegte, um auch konkurrenzfähig zu sein gegenüber anderen politischen Größenordnungen. Größere Wirtschaftsräume sollten entstehen, mehr Handel, neue Techniken. Die Industrialisierung, der Bau von Eisenbahnstrecken, der großräumige Austausch von Rohstoffen, Waren und Arbeitskräften kündigte sich an, also insgesamt die Industrialisierung. Wichtig aber war dafür nicht nur eine funktionierende Infrastruktur und Verwaltung, sondern auch ein einheitliches Rechtssystem und der innere Frieden im Blick auf politische Gruppen und Parteien. Aber und vor allem auch religiöse Toleranz war eine Voraussetzung für einen funktionierenden Staat. Das badische Landrecht, das in seinen Grundgedanken dem Code Civil, also dem Rechtskodex der Französischen Revolution, folgte, schaffte eine für die damalige Zeit akzeptable allgemeine Rechtsgrundlage. Die Badische Kirchenunion trägt dazu bei, dass zumindest die Protestanten sich der neuen Geschäftsgrundlage und dem neuen Staatswesen anpassen. Der Landesherr, also der Großherzog, war schließlich immer noch der oberste Bischof der Evangelischen. Seine Behörden verwalteten die Kirchengüter, setzten die Pfarrer ein und schützten die kirchlichen Privilegien, die es ja auch nach der Säkularisierung, also der Enteignung kirchlichen Grundbesitzes durch den Staat, immer noch gab. Aufklärung und Pietismus dominierten die an der Union Beteiligten. Individuelle Frömmigkeit und ein praktisches Christentum wurden betont und die überkommenen kirchlichen Strukturen und ihre Bedeutung relativiert. Natürlich ging es dabei auch um eine Abgrenzung und Profilierung gegenüber einem traditionellen Katholizismus, der sich langsam erholte von seiner Schwächung durch die Aufklärung und die Französische Revolution. Rom kam langsam wieder zu Reputation und Ansehen. Insbesondere die aufkommende Zeit der Romantik verhalf dem Katholizismus zu neuer Stärke als Bollwerk gegen die destruktiven Mächte der Moderne. Und dieser sozusagen erstarkende Katholizismus war auf protestantischer Seite dann Anreiz, sich stärker zusammenzufinden, um eben auch einen Gegenpol bilden zu können. Jetzt ein kleiner Exkurs in einen kleinen Ort. Es geht jetzt um die Gemeinde Lützelsachsen, die exemplarisch steht für das für die damalige Politik. Sie wissen nicht, wo Lützel Sachsen ist, wenn Sie es nicht zufällig wissen. Das ist heute ein Stadtteil von Weinheim an der Bergstraße. Es war für mich insofern jetzt ganz witzig. Lützel Sachsen war meine erste Pfarrgemeinde, in der ich Gemeindepfarrer war. Und als ich das, ich wusste das aus dieser Lützel Sachsener Zeit, ich war 10 Jahre dort, aber diese Geschichte, die ich jetzt erzähle, kannte ich nicht. Die habe ich jetzt erst im Zusammenhang meiner Vorbereitung auf den Vortrag gefunden. Wie schwierig die Frage der Union im Detail und vor Ort war, lässt sich sehr schön an einer Episode aus Lützel Sachsen darlegen. Die kleine lutherische Gemeinde besaß im kurpfälzischen Lützel Sachsen ein Kirchlein, das 1806 wegen Baufälligkeit geschlossen und abgebrochen werden musste. Die Ökumene vor Ort war immerhin schon so belastbar und entwickelt, dass die Lutheraner als Gäste in der Kirche der größeren reformierten Gemeinde ihre Gottesdienste abhalten konnte. Allerdings, es war den Lutheranern versagt, die reformierte Orgel zu benutzen, und sie mussten ein Drittel des sonntäglichen Opfers an die reformierte Gemeinde abliefern. Als die Lutheraner sich über diese Umstände beim evangelischen Oberkirchenrat in Karlsruhe beschwerten, sah man in Karlsruhe die Chance, in Lützel Sachsen eine örtliche Kirchenunion als Musterbeispiel für das ganze badische Land zu konstruieren. Die reformierte Gemeinde war allerdings der Meinung, dass der Gedanke einer Kirchenunion grundsätzlich zwar gut und richtig sei, konnte sich aber eine exemplarische Durchführung in Lützel Sachsen nicht vorstellen. Man wollte doch lieber warten, bis das ganze Land uniert sei, als in Lützel Sachsen ein Exempel zu statuieren. Der evangelische Oberkirchenrat ließ sich jedoch nicht entmutigen und beauftragte den lutherischen Kirchenrat Wolf und den reformierten Inspektor Külp, eine Unionsurkunde für Lützel Sachsen zu entwerfen und mit den beiden örtlichen Gemeinden darüber zu verhandeln. Und jetzt fand ich das doch berührend, dass am Montagabend, als ich in Haslach diesen Vortrag gehalten habe, eine Dame anwesend war, die mir ihr Familienstammbuch mitgebracht hat, um mir darin zu zeigen, dass ihr Ur-Ur-Urgroßvater eben dieser Kirchenrat Wolf gewesen sei, der damals eben die Union wesentlich in der badischen Kirche mit zu verhandeln hatte und dann die Unionsurkunde auch mit unterschrieben hat. Fand ich schön. Also da ist der Puls der Geschichte, den man da fühlen kann in dem Moment, wenn das persönlich rüberkommt. Die kleinere, die lutherische Gemeinde stimmte alsbald den Vorschlägen zu, eine Lützel-Sachsener Union zu realisieren. Diese wäre schließlich auch zu ihrem Vorteil gewesen. Die größere reformierte Schwestergemeinde ließ jedoch mitteilen, dass eine solche örtliche Union für sie nicht in Frage käme. Nur wenn die ganze Kirche des Landes dazu bereit sei, sei sie es auch. Selbst als Kirchenrat Wolf und Inspektor Külp den anwesenden Vertretern der Reformierten ausmalten, dass sie durch eine solche beispielhafte Maßnahme ihren Namen unsterblich machen würden und ihr Andenken bei ihren Enkeln gesegnet werde, blieben sie bei ihrer ablehnenden Haltung und bekräftigten diese dadurch, dass sie der lutherischen Gemeinde die Nutzung des reformierten Gotteshauses ab sofort aufkündigten, unabhängig davon, ob diese zum gesetzten Datum einen anderen Gottesdienstraum hätten oder nicht. Also mit uns nicht und jetzt ist Schluss. Da half kein Bitten und kein Drohen aus Karlsruhe mehr. Die Lützel-Sachsener weigerten sich, eine historische Vorreiterrolle in der badischen Kirchengeschichte zu spielen. Stichwort Spielen ist gut. Sonne der Gerechtigkeit, ein Choral, den Sie alle kennen, auch aus der Zeit um die Wende des 19. Jahrhunderts. Wir hören ihn kurz angespielt von Emma Schuffenhauer. was, glaube ich, jetzt am Bildschirm zu Hause nicht zu sehen ist, aber hier in der Kirche, das ist ein Bild der evangelischen Kirche Lützelsachsen. Möchte ich noch gerne hinzufügen. Es war immer eigentlich eine bemerkenswerte Gemeinde. Es stand ihnen eigentlich gar keine Kirche zu, sondern sie hatten gegen den Willen der Obrigkeit in Karlsruhe durchgesetzt, dass sie aus eigenen Mitteln eine Kirche bauen durften oder man ihnen das zugestand. Sie bekamen natürlich auch keinen eigenen Pfarrer, sondern der Pfarrer in Hohensachsen musste gelegentlich dann die Gottesdienste in Lützelsachsen halten. Hat sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts etwas verändert, verschoben. Den Turm konnten sich die Lützelsachsener natürlich, diese Bauerngemeinde, Weinbauerngemeinde, den Turm konnten sie sich nicht leisten. Der Turm wurde erst nach 1871 aus den Reparationszahlungen des französischen Staates mitfinanziert. Also aus diesen Reparationszahlungen nach 1871 ging einiges Geld auch an die Kirche. Und dieser Turm wurde dann eben mitgebaut. Und als ich in Lützelsachsen war, habe ich mich immer gefragt, was der Turm für eine komische Haube hat. Das ist ja keine Zwiebelhaube oder kein Zwiebelturm. Es ist auch kein spitzer Turm. Hin und her, rauf und runter, um es kurz zu machen. Der Turm hat die Haube, die sich anlehnt an die preußische Pickelhaube. Also als Referenz an die Geldgeber, an die Sponsoren, hat man diese Turmspitze so gestaltet, dass sie an die preußische militärische Kopfbedeckung erinnern sollte, um eben deutlich zu machen, wem man auch sozusagen innerlich folgte. Jedoch das, was aus diesem Ausflug nach Lützelsachsen herauszuhören war, auch wenn man sich dort weigerte, die Union aus praktischen Gründen am Ort zu realisieren, so war doch die Grundhaltung einer solchen Union gegenüber durchaus positiv. Und wie schon erwähnt, waren es die Feierlichkeiten zum Reformationsjubiläum 1817, die an vielen Orten Menschen bewegten, die Verbindung der beiden protestantischen Kirchen voranzutreiben. So gab es zum Beispiel in Mannheim am 31. Oktober 1817 zwar zwei Festgottesdiensten, zu denen Lutheraner und Reformierten getrennt einluden, jedoch Pfarrer und Ältesten der jeweils anderen Konfession daran beteiligten. So viel Ökumene war möglich. In Heidelberg ging man noch einen Schritt weiter. Es gab einen Festzug mit gemeinsamem Start in der Peterskirche. Dann aber trennte man sich zu Gottesdiensten für die Reformierten in der Heiliggeistkirche, für die Lutheraner in der Providenzkirche. Es lässt sich leicht erkennen, dass der Wille zur Gemeinschaft, das Bewusstsein zusammenzugehören, vorhanden war und sich in den Jahrzehnten einer toleranten Religionspolitik in Baden entwickelt hatte. Diese gegenseitige Toleranz lässt sich auch daran ablesen, dass das badische Gesangbuch von 1785 und der lutherische Katechismus aus der gleichen Zeit in Liedern und Texten im Gegensatz zu früher einen versöhnlichen Ton anschlugen und ein vernünftiges, also konfessionsübergreifendes, praktisch orientiertes Christentum befördern sollten. Der Impuls zu einer wachsenden Gemeinschaft der Protestanten ging auch dahin, dass man damit begann, gemeinsame evangelische Schulen einzurichten und wenigstens die Kinder nicht mehr lutherisch und reformiert getrennt zu unterweisen. Also nach 45 ging es ja um die Frage, wir sprachen vorhin auch drüber, dass man sich dafür entschied, nicht katholisch und evangelisch getrennt zu unterweisen. Also vor 1821 gab es immer noch getrennte Schulen, reformiert und lutherisch, also getrennte evangelische Schulen. Und wo die Kinder gemeinsam zur Schule gingen, da sollten ja schließlich auch die Eltern zusammenkommen. Es gab auch immer wieder, dass einem reformierten Pfarrer vom evangelischen Oberkirchenrat ein lutherischer Vikar zugeordnet wurde oder dass sich Pfarrer der zwei evangelischen Konfessionen gegenseitig vertraten und es gab vereinzelt auch gemeinsame Abendmahlsfeiern. An dieser Stelle möchte ich doch auch daran erinnern, es gab dann die Union und dann gab es natürlich in ganz Baden gemeinsame Abendmahlsfeiern. Aber es dauerte bis 1967. 1967 wurde die Leuenberger Konkordie unterzeichnet, in der dann schließlich alle deutschsprachigen lutherischen und reformierten und unierten Kirchen erklärten, dass sie sich gegenseitig zum Abendmahl zulassen, die Taufe gegenseitig anerkennen und Pfarrer austauschen können aus diesen unterschiedlichen Kirchen. Also dass wir nun auch innerevangelisch ökumenisch gesinnt sind, das ist eine Geschichte, die sich nach 1945 eigentlich erstmal richtig entwickelt hat. So war es folgerichtig, dass der evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe, ich will doch wieder tippen, das ist noch der Innenraum von Lützelsachsen, nochmal eins weiter. Ja, jetzt sind wir in Karlsruhe. So war es folgerichtig, dass der evangelische Oberkirchenrat in Karlsruhe, der seit 1807 die unterschiedlichen kirchenleitenden Gremien ersetzte und der hälftig von lutherischen und reformierten Mitgliedern besetzt und dem Innenministerium unterstellt war, dass er 1819 im Auftrag des Großherzogs einen Entwurf zur Vereinigung der beiden Landeskirchen in Auftrag gab. Die konstitutionelle Monarchie Badens sollte auch in religiöser Hinsicht deutlicher zu einer Einheit finden. Natürlich ergaben sich aus der gewünschten Union auch finanzielle und verwaltungstechnische Erleichterungen. Die ausdrückliche Bitte des Großherzogs war es aber, dass redliche Zweifel und Bedenklichkeiten mild und schonend behandelt werden. Insofern hat man auch den Schildhachern ihr evangelisches württembergisches Gesangbuch gelassen. Mild und schonend behandeln. Also, es sollte innerer Gewissenszwang sorgfältig beseitigt und die äußeren Interessen beider Konfessionen möglichst berücksichtigt werden. Also, von wegen Ökumene hat auch was mit Ökonomie zu tun. Wenn man zwei Zwergschulen zusammenlegt, ist es natürlich auch ökonomischer, wie wenn man eine lutherische und eine reformierte Schule weiter betreibt. Wenn man Pfarrämter zusammenlegen kann, wenn man Gebäude miteinander bewirtschaften kann. Übrigens ganz interessant, Lützelsachsen nochmal, da gab es natürlich dann auch die Union 1821 und die inzwischen erbaute, man hatte sich ja geweigert, in Lützelsachsen gemeinsam was zu unternehmen, wir wollen keine Vorreiter sein, dann hatten die Lutheraner tatsächlich nochmal ein Kirchlein gebaut und als dieses Kirchlein dann nicht mehr gebraucht wurde, wegen der Union, hat es die jüdische Gemeinde übernommen. Also es war dann eine Judenschule darin bis Ende des 19. Jahrhunderts, also nochmal ungefähr 70, 80 Jahre. Und dann in der Zeit des Nationalsozialismus erst ist eigentlich dann die Menorah, also der siebenarmige Leuchter, da rausgemeißelt worden, der dann zum Schluss. Und ganz interessant, und oben unterm First ist noch das Lamm, also das Zeichen, das war meine Kirche, zu sehen. Die Menorah ist weggehämmert worden. Der im November 1819 ausgearbeitete Entwurf, der sowohl die Frage der Vermögensverteilung als auch die Abendmahlsfrage, zwei Schlüsselfragen zufriedenstellend beantwortete, wurde von der lutherischen Provinzialsynode schon im Jahr 1820 gebilligt. Auch die theologische Fakultät der Universität Heidelberg stimmte zu, was gar nicht so selbstverständlich war, denn die Herren Gelehrten sind ja meistens die Bedenkenträger, die dann so etwas immer nochmal abbiegen wollen. Aber es kam dazu. Die reformierte Seite allerdings stellte vier Bedingungen, um den Charakter einer reinen Obrigkeitskirche zu vermeiden und die Mitsprache der Gemeinden zu stärken. Das ist ja ein Zeichen der reformierten Tradition, dass die Gemeinde stärker ist als die Kirche. Beispiel, in den reformierten Gemeinden der Schweiz zum Beispiel geht die Kirchensteuer direkt an die Gemeinde und die Gemeinde entscheidet darüber, was sie freundlicherweise der Kirchenleitung abgibt. Bei uns ist umgekehrt, da geht die Kirchensteuer an die Kirchenleitung und die Kirchenleitung entscheidet darüber, was sie freundlicherweise an die Gemeinden abgibt. Also reformiertes Prinzip, Gemeinde im Vordergrund. Also, die Reformierten setzten durch. Die Union wird auf das gesamte Großherzogtum ausgedehnt. Die Erklärung der Abendmahlslehre ist den einzelnen Pfarrern ausdrücklich freizugeben, unbenommen einer Einigkeit über die Fragen und Antworten vom Abendmahl. Ich habe am Montagabend gesagt, das ist so ungefähr wie, also der ganze Ablauf jetzt ist so ungefähr wie, wir sind uns einig, wir machen eine neue Regierung, wir machen eine Koalition, aber jedes Ministerium kann dann doch entscheiden, was es für richtig und wichtig hält. Also die Freiheit der einzelnen Gemeinden und die Freiheit der einzelnen Konfessionen bleibt unbeachtet der Union weiterhin erhalten. Generalsynoden sind in der Kirchenverfassung der unierten Kirche als feste Einrichtung zu verankern. Synodalprinzip, reformiertes Prinzip. Der Abschluss der Union ist durch eine erste Generalsynode herbeizuführen. Das waren die vier Bedingungen. Diese und andere Vorschläge der 25 badischen Pfarrsynoden wurden in den Entwurf eingearbeitet. Jetzt war die Zeit reif, tatsächlich eine Generalsynode einzuberufen, die aus gewählten Vertretern der reformierten und der lutherischen Gemeinden bestehen sollte und eine Verfassung einer künftigen vereinigten evangelischen Landeskirche in Baden beschließen sollte. Dabei musste die Gottesdienstordnung, die Frage des Abendmahls, der Hochzeiten und Beerdigungen, eines gemeinsamen Katechismus und einer biblischen Geschichte für alle Schüler zur Entscheidung gebracht werden. Unterstützt durch den Landtag erbat der federführende Kirchenrat Nikolaus Christian Sander Großherzog Ludwig um die Einberufung der Generalsynode und erarbeitete eine Wahlordnung. Wenn man die im Vergleich zu heute ungleich aufwendigeren Kommunikationswege bedenkt, wenn man die 300-jährige Streitgeschichte der Konfessionen im Blick hat und die vielen theologischen und praktischen Fragen, die zu regeln waren, dann muss man feststellen, dass das ganze Verfahren in einem ungeheuerlichen Tempo durchgezogen wurde. Also innerhalb von 2 Jahren war die Union zack über die Bühne. Wenn wir mal überlegen, wie lange wir zum Beispiel gebraucht haben, um ein neues Gesangbuch für die Badische Landeskirche zu erarbeiten oder verschiedene Fragestellungen, wenn es um die Ortenau-Synode geht und die Frage einer Union von 3 Kirchenbezirken, da haben wir, glaube ich, 10 Jahre dran gebastelt, dann sind diese 2 Jahre ein ungeheuerliches Tempo. Ich sage mal so, the wind of change wehte durchs Land. Man wollte Veränderung. Die gesellschaftlichen Umbrüche der Französischen Revolution, die Kriegsjahre und die Euphorie eines historischen Neubeginns, aufgeklärtes Denken, gemischt mit pietistischer Frömmigkeit und Romantik, die Sehnsucht nach Einheit und Klarheit, das alles kam in diesem Moment zusammen. Es braucht solche historischen Momente. Deutsche Einheit ist auch nicht, hatte auch nicht nur einen Grund. Da musste auch viel zusammenpassen und zusammenkommen, damit das so friedlich gehen konnte, wie es ging. Ähnlich in jener Zeit. Aber der neue Wind wehte nicht überall in Deutschland. Nur die Teilstaaten, die unter preußischem Einfluss standen, also das Rheinland, die beiden Hessen, also Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck, Brandenburg-Preußen, Thüringen und eben Baden gestalteten die Union. Bayern, Württemberg, Hannover, Sachsen, die Kirchen an Nord- und Ostsee konnten sich nicht dazu durchringen. Denn es gab auch andere Stimmen in jener Zeit. So schrieb der einflussreiche lutherische Kieler Pastor Klaus Harms in seinen 95 Thesen zum 31. Oktober 1817 gegen die preußische Idee, dass man durch die Union die Vollendung der Reformation erreiche. Also er schreibt, mit der Idee einer fortschreitenden Reformation reformiert man das Luthertum ins Heidentum hinein und das Christentum aus der Welt hinaus. Die sogenannte Vernunftreligion ist entweder von Vernunft oder von Religion oder von beidem entblößt. Harms forderte mit Nachdruck die Rückkehr zum orthodoxen Luthertum und die ausschließliche Ausrichtung an den Bekenntnisschriften des 16. Jahrhunderts. Und er war einer der stärksten Vorkämpfer eines streng konfessionellen Luthertums, das dazu führte, dass in den deutschen Ländern, in denen die Union durchgeführt wurde, sich rein lutherische Kirchen abspalteten und bildeten, die es bis auf den heutigen Tag noch gibt. Ich sagte ja vorhin, mein Titel ist 1 und 1 ist 1, also 2 Kirchen werden zu einer Kirche, stimmt aber nicht so ganz. 1 und 1 ist 3, es gab diese lutherischen und auch die reformierten Abspaltungen, klein, aber vorhanden. 1841 konstituierte sich die evangelisch-lutherische Kirche in Preußen. Seit 1850 gibt es auch wieder evangelisch-lutherische Gemeinden in Baden, die bis auf den heutigen Tag zum Beispiel in Baden-Baden, Karlsruhe oder Freiburg bestehen. Der bekannte lutherische Theologe Walter von Löwenich urteilt immerhin 1964 über die Kirchenunion im 19. Jahrhundert in seiner Kirchengeschichte. Die Union verdankt ihre Entstehung zum Teil der Aufklärung, dadurch ist sie mit einem verhängnisvollen Erbe belastet. Sie verdankt ihre Entstehung zum zweiten einem staatlichen Eingriff beziehungsweise dem Willen des Monarchen. Das ist nicht die Art, wie Kirche entsteht. Da könnte man natürlich jetzt ganz weit zurückblättern. Wie war das eben zu Konstantins Zeiten? war das dann die Art, wie Kirche entsteht, oder war das schon sozusagen der erste große Sündenfall der Kirchengeschichte? Aber das ist ein Thema für sich. Man darf diese Einwände gegen die Union der lutherischen und der reformierten Kirchen im 19. Jahrhundert nicht einfach übergehen. Ich denke, dass die meisten von uns heute die Kirchenunion von Großherzogs Gnaden positiv bewerten. Es bleibt jedoch immer die Frage, inwiefern politische oder auch philosophische Bewegungen in der Gesellschaft Einfluss, auch positiven Einfluss auf die Kirche Jesu Christi haben dürfen oder vielleicht sogar haben müssen. Diese Frage stellt sich schon seit den Anfangszeiten der Kirche. War es Fluch oder Segen, dass Kaiser Konstantin das Christentum zur führenden Religion im Römischen Reich machte und dann auch mitbestimmte, was diese Kirche zu lehren und zu glauben hatte? War es Heil oder Unheil für die Kirche, dass die Päpste seit dem Mittelalter weltliche Macht beanspruchten und sich der Kaiser in die Kirchenpolitik einmischte? Und die Reformation, hätte sie Erfolg gehabt, wenn nicht einige Kurfürsten es dem Kaiser hätten zeigen wollen, dass er nicht der alleinige Herr im Römischen Reich deutscher Nation war? Und war es nicht die Rettung der evangelischen Kirche im Dritten Reich, dass sie eben nicht Reichskirche wurde, sondern aus vielen Landeskirchen bestand und so bestehen blieb, die sich zumindest zum Teil gegen die Bevormundung durch den NS-Staat wehren konnten. Und auch deswegen wehren konnten, weil sie so unterschiedlich waren und eben sich nicht gleichschalten ließen. Das Jahr 1821 aber wurde zum Jahr der Badischen Kirchenunion. Um eine Idee davon zu bekommen, in welchem Kontext das Ganze geschah, sei erwähnt, dass 1821 auch das Jahr ist, in dem Napoleon stirbt, Johann Wolfgang von Goethe an seinem Spätwerk, dem Faust, arbeitet und Ludwig van Beethoven an der 9. Symphonie. In diesem Jahr, am 2. Juli 1821, formierte sich die Generalsynode der evangelischen Landeskirche in Baden in der Stadtkirche in Karlsruhe, hier zu sehen. Johann Peter Hebel sprach das Gebet zur Eröffnung. Überhaupt wurde Johann Peter Hebel Pfarrer, Pädagoge und Dichter zur Stimme dieser neuen Kirche. Er war selbst Kind einer lutherischen Mutter und eines reformierten Vaters und hat im Elternhaus erlebt, dass es letztlich im christlichen Glauben nicht um historische Formeln und Dokumente, sondern um gelebte Frömmigkeit geht. Er war Pfarrer, wurde Lehrer und schließlich Direktor am Gymnasium in Karlsruhe und schließlich der erste Prälat der evangelischen Landeskirche in Baden. Bei all seinen administrativen Pflichten blieb er aber immer Poet und Schriftsteller, der mit seinen Gedichten und Geschichten gleichermaßen zu belehren und zu unterhalten wusste. Und das Erstaunliche an seinem Lebenswerk, seine Gedichte und seine Erzählungen wurden von den Großen seiner Zeit, zum Beispiel Goethe, aber auch von den kleinen Leuten gelesen und geschätzt. Er vermochte die Menschen so anzusprechen, dass sie das Evangelium verstehen konnten und es fröhlich daherkam. Auch heute sind seine biblischen Geschichten, die über Jahrzehnte immer wieder aufgelegt und nachgedruckt wurden, ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man die Heilige Schrift in alltäglichen Worten erzählen kann, ohne oberflächlich zu werden und ihre eigentümliche Kraft zu verlieren. Als Kirchenmann wurde er vom Landesherrn ebenso zu Rate gezogen, wie er als Volksprediger erfolgreich war. Auf seine Weise ist Hebel der Prototyp dieser neuen Zeit. Aufsteiger aus kleinen Verhältnissen, aber selbstverständlich der Obrigkeit untertan. Er verkörpert in gewisser Weise nicht nur diese neue Zeit, sondern auch die Badische Union, diese neue Landeskirche und den Versuch, nicht nur politisch und kirchlich, sondern auch kulturell eine badische Identität zu schaffen. Folgende Themen mussten verhandelt werden, nachdem Hebel die Generalsynode eröffnet hatte: das gemeinsame Lehrbuch, der Unionskatechismus, die Kirchenverfassung, die Kirchenordnung und Liturgie, die Kirchengemeindeordnung und das Kirchenvermögen. Der vorgelegte Entwurf zu einem Katechismus fand keine Mehrheit. Man einigte sich, vorerst die alten Katechismen in Gebrauch zu behalten. Also die kommende Regierung wurde sich nicht einig. Man einigte sich darauf, das machen wir in Zukunft irgendwie. Regierungsprogramm kommt noch. Schließlich wird erst 1830 ein neuer Katechismus eingeführt. Es gelingt also, ohne Druck zu erzeugen, einen Konsens herzustellen, der die Verschiedenheit aushält, solange das endgültige Resultat der Konsensgespräche, das noch Jahre auf sich warten ließ, nicht vorlag. Die entscheidende Frage nach dem rechten Verständnis des Abendmahls, die ja zu Zeiten der Reformation zur Spaltung der Konfessionen geführt hatte, wird durch einen Satz gelöst. Dieser lösende Satz war: mit Brot und Wein empfangen wir den Leib und das Blut Christi zur Vereinigung mit ihm, unserem Heiland. Damit ist nicht gesagt, wie Jesus Christus in Leib und Blut gegenwärtig ist, ob seine Gegenwart materiell oder geistig zu verstehen ist. Man lässt bewusst einen persönlichen Interpretationsspielraum und zwingt niemanden zu etwas. Über diesen Satz wird auch nicht abgestimmt. Dieser Satz wird der Synode vorgelegt. Und jetzt, finde ich ganz enorm, und jetzt, der Satz wird vorgelegt, entscheidender Satz für die Kirchenunion, und nach 5 Minuten feierlicher Stille, in der niemand das Wort ergreift und den Kompromiss in Frage stellt, sagt der Präsident der Synode, er glaube zu bemerken, dass allgemeine Übereinstimmung über den Lehrpunkt stattfinde und hiermit also der Grund zur Vereinigung in Gottes Namen gelegt sei. Er hätte ja auch sagen können, ja, jetzt meldet euch halt zu Wort, jetzt sagt halt was, wer ist welcher Meinung. Er hätte auch eine Abstimmung herbeinötigen können. Er löst es durch eine 5-minütige Stille, die er quasi als das Flüstern des Heiligen Geistes interpretiert. Damit ist die Union vollzogen, indem eine Antwort auf die zentrale Frage des Verständnisses des Heiligen Abendmahls zwar nicht gegeben, aber für alle erträglich formuliert ist. Eine für alle verbindliche Gottesdienstordnung wird für 1822 in Aussicht gestellt. Der Großherzog behält sich das Recht vor, eine nächste Generalsynode einzuberufen, was erst 1834 geschieht. Am 26. Juli wird die Unionsurkunde mit ihren 10 Paragraphen unterzeichnet. Sie erhält den Rang einer Bekenntnisschrift und ist noch heute in unseren badischen Gesangbüchern in Auszügen zu finden. Am 28. Oktober 1821 wurde am Reformationstag die Union in allen badischen Gemeinden, begangen. Inwiefern man überall von Herzen begeistert war, ist wohl schwer zu sagen. Kleine historische Anmerkung noch. Der Kaiser weilte zur Sommerzeit in der Sommerfrische in Bad Rippoldsau und dort wurde dann feierlich von großherzöglicher Seite die Unionsurkunde unterzeichnet, also sozusagen im Kirchenbezirk in unmittelbarer historischer Nähe. Pfarrer Voss, der ja zuständig ist für Bad Rippoldsau-Schappach, ist jetzt ja leider krank gewesen, sonst hätten wir im Sommer schon mal dieses Momentes im historischen Raum gedacht. Holen wir vielleicht nochmal nach. Einige Formulierungen der Unionsurkunde möchte ich gerne hervorheben und kurz kommentieren. Erstens, die Unionsurkunde beginnt mit gleich hochherzig und gleich begeistert für die Wahrheit, wie sie in der Welt im Evangelium offenbar geworden ist, trennten sich nichtsdestoweniger unsere frommen Vorfahren. Diese Einleitung ist psychologisch ein Paradebeispiel, wie man Streitenden die Tür öffnen kann, ihnen das Recht auf ihre Vergangenheit zuzusprechen, gleichzeitig sie aber mitzunehmen in den neuen Raum, der sich jetzt eröffnen soll. Also es wird ihnen so, ihr wart alle gleich begeistert für das Evangelium und auf eure Art habt ihr darum gekämpft und dafür gestritten, aber jetzt kommt eine neue Zeit und jetzt machen wir was Neues. Zweitens. Die Trennung selbst aber hatte die segensreiche Wirkung. Noch einmal, beide Parteien bescheinigen sich besten Willen in der Vergangenheit, eben für die rechte Lehre gekämpft zu haben. Drittens, aus Gemeinden beider Konfessionen ist das tiefe Bedürfnis erwachsen, den Unterschied zwischen den beiden Kirchen nicht ferner bestehen zu lassen und diese Union zu vollziehen. Das ist der deutliche Versuch, die Union eben nicht als obrigkeitliche Maßnahme erscheinen zu lassen, sondern den Gemeinden zuzusprechen, ihr habt es doch auch gewollt. Viertens, der reformierte Heidelberger Katechismus und der Katechismus Luthers behalten den Status von verbindlichen Bekenntnisschriften. Wohl wissen, dass sich die beiden Dokumente stellenweise widersprechen. Das heißt, dass die normative Kraft beider Katechismen relativiert wird. Das haben wir ja auch im Grundgesetz. Wir haben im Grundgesetz Artikel, die sich eigentlich inhaltlich widersprechen. So ist das eben auch an dieser Stelle. Man lässt diesen inneren Widerspruch zu, um möglichst viele mitzunehmen auf dem Weg, den man gehen möchte. Brot und Wein werden definitiv nicht gewandelt. Das ist die Abgrenzung zur katholischen Seite hin. Eine gemeinsame Form der Liturgie und vor allem des Abendmahls wird vereinbart. Eine solche gab es nicht bis dahin. Und dann siebtens die euphorische Schlussbestimmung. Solcherweise einig mit allen Christen in der Welt befreundet, erfreut sich die evangelisch-protestantische Kirche im Großherzogtum Baden der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die Eifersucht ist erloschen, die Freiheit des Glaubens ist erreicht. Das sind große Sätze und darin steckt Programm, das bis heute nachwirkt und verpflichtet, aber eben auch die oben schon angezeigte Problematik erkennen lässt. Wie sehr ist man denn nun mit allen Christen der Welt befreundet? Was bedeutete das zum Beispiel im Blick auf die Beziehung zur katholischen Kirche? Oder noch etwas weiter auszuholen im Blick auf die protestantischen Teilkirchen, die baptistischen, methodistischen oder mennonitischen Gemeinden? Waren das nun auch Freunde? Ich zweifle, ob das mit der Freundschaft so sehr zu Herrn, aber es war sehr groß formuliert. Was bedeutet das für das Verhältnis zur römisch-katholischen und zur orthodoxen Kirche? Was bedeutet das im Verhältnis zu all denen, die den Schritt zur Union nicht mitgehen, die von wesentlichen Lehrinhalten abweichen, eben zum Beispiel in der Kindertaufe? So, das zur Frage der Badischen Union und jetzt ein Abendchoral. Abend ist es. Auch aus der Zeit damals und dann die Frage, und was können wir daraus mitnehmen in unsere Gegenwart? Ich habe versucht, in groben Linien nachzuzeichnen, in welcher Situation die Badische Union vollzogen wurde, wie sie ausgeführt wurde, in welchem Geist sie stattfand, welche Hauptaussagen uns heute bemerkenswert erscheinen könnten. Zu verstehen ist das Ganze nur vor dem Hintergrund der Aufklärung und ihrer Betonung der Vernunft im Zusammenhang mit der Neuordnung Deutschlands durch Napoleon und den Wiener Kongress und die folgende nationale Euphorie, die auf allen Ebenen mehr Einigkeit wollte und suchte, also auch in kirchlicher Hinsicht, und der besonderen Situation im Großherzogtum Baden mit einer traditionell liberalen Religionspolitik, aber gleichzeitig einem ausgeprägten Interesse an kirchlichen Angelegenheiten auf Seiten der Großherzöge. Nun hat der Ökumenische Rat der Kirchen das Jubiläum unserer Landeskirche zum Anlass genommen, die 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen nach Karlsruhe zu vergeben. Das ist ein kirchliches Großereignis, das man, wenn man ein Minimum an kirchlichem Interesse hat, mit einer Olympiade oder einer Fußball-Weltmeisterschaft in Sachen Kirchen vergleichen müsste. Diese Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen findet nur alle 6 bis 8 Jahre statt. Es werden einige hunderte Delegierte und einige tausend Beobachter aus aller Welt erwartet unter der Überschrift »Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Sicher hat der Satz aus dem Unionsdokument, dass man hier in Baden mit allen Christen der Welt befreundet sein wolle und der schon seit 200 Jahren zum Programm unserer Landeskirche gehört, im Vorfeld Eindruck gemacht und dazu beigetragen, dass sich die Christenheit bei uns in Baden trifft. Aber wie kann die Badische Union Modell sein oder werden einer größeren Annäherung der Kirchen, um die christliche Botschaft glaubwürdiger und hörbarer zu machen in der heutigen Welt? Wichtiger, mal gucken, jetzt kommen wir zu dem Text, den Sie auch in Händen halten. Ich hoffe, dass ihn jeder in Händen hält. Wichtiger noch als die Fragen nach struktureller Verbindung verschiedener Kirchen scheint mir die Frage des Umgangs der Kirchen miteinander als exemplarisches Handeln in der Welt, in der es ständig darum geht, Partner unterschiedlichster Herkunft und Perspektive an einen Tisch zu bekommen und einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Es ist schön zu sehen, dass man sich 1821 zugestand, dass auch die andere Seite sich der Wahrheit verpflichtet wusste und dass auch die unterschiedlichen Wege dem Ziel dienen, die Wahrheit zu finden. Wenn ich das jetzt, was hier so schön kompakt formuliert steht, übersetze, würde ich sagen, es gibt viele, viele gute Gründe, die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche nicht zu praktizieren. Es gibt kein einziges kirchentrennendes Dokument, das von katholischer Seite seit der Reformation in Frage gestellt wurde. Es gibt viele Dinge, nennen wir einfach mal die Rolle der Frauen in der Kirche, in der katholischen Kirche, die uns sehr stören könnte. Von diesem Unionsgeschehen von 1821 ausgehend, würde ich sagen, und dennoch spricht sehr viel für Ökumene, weil wir uns gegenseitig, wenn wir uns gegenseitig zugestehen, dass wir es so, wie wir es machen, auch sehr ernst meinen mit der Tradition, der wir verpflichtet und verbunden sind. Und ich kann insofern nicht a priori dem christlichen Bruder, der christlichen Schwester absprechen, dass sie es falsch meine, weil sie in Dokumenten des 16. Jahrhunderts befangen bleibt im Kontext ihrer eigenen Kirchenstruktur. Also deswegen ist für mich dieser erste Punkt wichtig. Also wenn ich Trennendes betone, dann werden wir nie Gemeinschaft praktizieren, auch zu gutem Zweck praktizieren können. Und das gilt natürlich im Blick auf andere kirchliche Formen auch, im Blick auf die aus unserer Perspektive gesehen Freikirchen, genauso wie im Blick auf Christen und Christinnen, die sich in für uns vielleicht auch oft unverständlicherweise in anderen Kulturen zusammenfinden, in der Art, wie sie das tun. Zweitens, man muss sich, und das ist in diesem Sinne, man muss sich nicht gänzlich einig sein, um eine gemeinsame Zukunft zu haben. Die Badische Union funktionierte, weil man die Einheit wollte, nicht weil man sich in allen Punkten einig war, zum Beispiel Abendmahlsfragen und Liturgie. Liturgie kann, steht auch schon im Augsburger Bekenntnis, Liturgie muss kein trennendes, soll kein trennendes Merkmal von Kirche sein. Also soll Kirche nicht trennen. Drittens, strukturelle und ökonomische Fragen sind durchaus legitimer Teil der Diskussion. Also man kann ja sagen, naja, also wenn es um grundsätzliche Theologie geht, da darf also ökonomisches und strukturelles nie so disposieren. Nein, es gibt gute Gründe dafür, die gab es damals, die gibt es heute, zu sagen, Ökumene darf immer auch eine Frage der Ökonomie sein. Macht es Sinn, dass wir so viele unterschiedliche Räume offen halten? Macht es Sinn, dass wir so viele unterschiedliche Parallelstrukturen, zum Beispiel in Caritas und Diakonie, konstruieren? Es geht immer auch um die Wirtschaftlichkeit und damit nicht nur um Ökonomie, sondern im Kontext unserer Zeit auch um Ökologie, also um etwas weniger Raum und Heizung, weniger Kilometer oder Personalkosten. Unsere kirchlichen Ressourcen sind beschränkt. Wie nutzen wir sie, um viele Menschen mitzunehmen auf unserem Weg? Finde ich eine wichtige Frage, die auch damals bewegte. Wir wollen auf keinen Fall zurück zur Obrigkeitskirche oder irgendeiner Form des landesherrlichen Kirchenregiments. Die Trennung von Kirche und Staat, wie sie nach 1918 in Deutschland vollzogen wurde, tut der Kirche sehr gut. Aber es bleibt auch heute dabei, dass eine gute und vertrauensvolle Kooperation mit dem Staat sinnvoll und wichtig ist. Und das gilt heute insbesondere für den riesigen Bereich der Diakonie, aber auch im Blick auf den Religionsunterricht, kirchliche Baumaßnahmen und den verantwortlichen Umgang mit Steuer- und Kirchensteuermitteln. Also die Kirchenunion ist auch eine Rückerinnerung an dieses schwierige Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Damals sicher viel zu viel Nähe von Kirche und Staat. Heute von vielen gewollt eine größere Distanz von Kirche und Staat und an vielen Stellen auch ein schwieriges Ineinandergreifen. Und trotzdem denke ich, dass die christliche Kirche ein konstruktives Verhältnis zu einem Staat haben muss, der so wie unser Staat eigentlich, denke ich, menschenfreundlich gedacht und organisiert ist. Glaubens- und Gewissensfreiheit sind bis heute nicht selbstverständlich in der Welt und doch ein wichtiger Teil. Unsere Kirche lebt davon und auch andere Glaubensgemeinschaften. Es gibt kein Zurück zu einer konfessionellen, kulturellen oder religiösen Monokultur. Wir sind seit Napoleon und den darauffolgenden politischen Verhältnissen Teil einer pluralen Gesellschaft, die es so im Übrigen auch schon zu Zeiten der frühen Kirche im Römischen Reich gab, und die kirchlichen und die christlichen Gruppen profitieren davon. Also die Großkirchen, manchmal höre ich das so raus, wir träumen immer wieder davon, also zurück zu einer alten, zur alten Größe zu finden. Diese Kirche hier in Schiltach ist sicher ein Monument der alten Größe von Kirche. Schön, dass es diese Kirche gibt, aber diese alte konfessionelle Monokultur, Schiltach ist evangelisch und bleibt und alle kommen in die eine Kirche, die wird es nicht mehr geben. Ich denke, wir dürfen sie vielleicht gar nicht mal mehr herbeisehnen, sondern wir müssen oder wir haben begriffen, dass kirchliche Vielfalt auch bedeutet, dass wir lernen und dass wir bereichert werden durch das, was andere uns nahelegen und das, was wir aus anderen christlichen Traditionen aufnehmen. Insofern wäre es vielleicht schön, wenn dieser Raum auch zu einem Raum der Begegnung, der Konfessionen und der vielleicht auch von Staat und Kirche stärker genutzt werden könnte. Ja, ein großer, ein schöner Raum, der nach Zukunft sucht. Wir sind nicht, und wenn das immer mal wieder so ausgerufen wird, ist das ein Irrtum, wir sind nicht am Ende der Kirchengeschichte. Wir sind immer noch mittendrin und die Kirche Jesu Christi ist in ständiger Wandlung begriffen, zum Beispiel auch dadurch, dass die Mehrheit der Mitglieder im ÖRK, also im Ökumenischen Rat der Kirchen, eben nicht mehr die europäischen Kirchen sind, sondern die indigenen Kirchen Afrikas, Asiens und Südamerikas mit ihrer ganz besonderen Perspektive auf die Welt und ihre Zukunft. Also, dass dieses bunte Miteinander, was wir da im Blick auf Baden gesehen haben, so bunt ist heute die kirchliche Landkarte. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass unsere europäische Tradition, unsere klassisch-kirchliche Tradition auch in der protestantischen Welt in die Minderheit geraten ist. Lutheraner und Reformierte, wie sie sich seit der Reformation verstehen und organisiert haben, sind nur noch ein Randbereich dieser großen protestantischen Weltgemeinschaft und erst recht im Blick auf die gesamte kirchliche Weltgemeinschaft. Ich habe selber in meinen Jahren in Rom eben die Erfahrung gemacht, ich wurde da berufen in einen Kreis, wo es also darum ging, dass das evangelische Kirchsein über irgendeinen Kirchturm hinaus eben realisiert werden sollte. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, evangelisch in Rom, das waren in zu 80% Nicht-Italiener. Die italienischen Protestanten waren schon seit langem in der Minderheit als Protestanten in Italien. Die chinesischen Gemeinden, die Gemeinden von Filipinos, die afrikanischen Gemeinden waren viel größer als die italienischen protestantischen Gemeinden in Rom. Das war das eine. Das andere, ich war als lutherischer Pfarrer dort, wir waren mit Waldensern eng verbunden, mit Methodisten eng verbunden, aber die Gemeinden, die wuchsen, und zwar in die Größe wuchsen, das waren die aus unserer Perspektive freikirchlichen, baptistischen Gemeinden, pfingstlerischen Gemeinden. Das zu akzeptieren, dass das möglicherweise die Zukunft der Kirche ist, der ich heute auch angehöre, ist ein Lernprozess, der nicht selbstverständlich ist. Wenn wir diese Anmerkungen umsetzen, dann würde das bedeuten, dass wir einerseits unterschiedlich profilierte Angebote unserer Kirche ertragen können, die sich ergänzen, die Kirche lebendig und vielfältig, nicht aber beliebig machen. An etlichen Stellen muss mehr Kooperation entstehen. So wie wir zum Beispiel selbstverständlich und sehr gut eine ökumenische Telefonseelsorge haben, die auch von gesellschaftlich breit genutzt wird. Wir haben im beruflichen Schulbereich inzwischen bis aufs berufliche Gymnasium, also in der ganzen Berufsschulsparte gibt es inzwischen den ökumenischen Religionsunterricht. Ich habe Klassen, in denen ich der einzige Evangelische bin, an der Berufsschule in Hausach. Ja? Oder es ist einer oder zwei Evangelische. Und umgekehrt sind natürlich auch evangelische Schüler in den Klassen meiner katholischen Kollegen. Es kann auch nicht sein, dass Pfarrämter nur 4 bis 6 Stunden pro Woche besetzt sind. Es muss ein zentrales, möglichst überkonfessionelles kirchliches Servicecenter geben, wo Menschen mindestens 12 Stunden am Tag Ansprechpartner finden für Kasualien und allgemein kirchliche Fragen. Wenn ich in der Kirchengemeinde irgendwo anrufe, kriege ich einen Anrufbeantworter zu hören. Ist ja normal, dass bei den schmalen Deputat, das die Sekretärin hat, niemand da ist und der Pfarrer auch nicht den ganzen Tag am Telefon daheim sitzt. Aber dass wir das nicht hinkriegen, dass es sowas wie ein kirchliches Servicecenter gibt, wo ich halt einfach egal, also wenn ich tagsüber anrufe, einen Ansprechpartner habe, der mir dann sagt, welcher, die meisten Leute wissen doch gar nicht mehr, welcher Pfarrer für sie zuständig ist. Ja, wo kriege ich jemanden her, der für die Beerdigung, für die Trauung, für die Taufe zuständig ist? Wer ist für mich zuständig? Da muss jemand sitzen, der das weiß. Und das muss nicht in jeder Gemeinde geregelt sein, das kann auch regional geregelt werden. Wäre für mich so ein bisschen Gemeindeökonomie, auch ökumenisch. Wir brauchen mehr Gebäudeökonomie. Das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen hier. Wir dürfen unsere eigenen Einsichten nicht absolut setzen. Zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, es gibt nur Ökumene, wenn ich die Fragen der Frauenordination oder dem Umgang mit gleichgeschlechtlichen Ehen nicht absolut, mein Verständnis nicht absolut setze, sondern das Verständnis der anderen Konfession, der anderen kirchlichen Partner respektiere. Wir dürfen aber unsere Erkenntnis auch nicht verstecken, dürfen nicht müde werden, den Finger auf die Wunde zu legen, das Gespräch zu suchen und denen Unterschlupf zu geben, die auf Zeit oder für immer diesen bei uns brauchen. Wir können und sollten auch stolz sein auf unsere Tradition, zu der auch die 200 Jahre Union in Baden gehören. Natürlich kann es auch nicht darum gehen, Schwächen und Fehler offen zu legen, die uns anhaften. Zum Beispiel der Missbrauch, auch in unserer Kirche, sexueller Missbrauch, oder eben die Kirchen der nationalsozialistischen Zeit. Da sind Schatten und Schwachstellen, die wir zu reflektieren haben. Aber die konfessionelle Offenheit, die Mitverantwortung in der Gesellschaft und die Konziliarität unserer evangelischen Landeskirche zeichnet sie aus und sollte immer mal wieder, so wie Sie mir heute Gelegenheit gegeben haben, herausgearbeitet werden. Vielen Dank für Ihre Geduld, vielen Dank für Ihr Zuhören und ich freue mich, wenn Sie Fragen haben und wir wenigstens noch einige Minuten darauf verwenden können. Danke. Ja, vielleicht spontan, was Sie geärgert hat oder gefreut in dem, was Sie gehört haben. Was trennt jetzt heute noch die badische und die württembergische Landeskirche? Also die Frage, die dahinter steckt, warum kann nicht wenigstens die Kirche in Baden und Württemberg strukturell zusammengelegt werden. Jetzt könnte ich einen weiteren Vortrag halten und könnte Ihnen sicher ein paar Brosamen zusammendrücken, um deutlich zu machen, was die badischen und die württembergische Landeskirche trennt. Ja, ich wage mich jetzt mal so weit zu sagen, im Wesentlichen der Wille, sich zusammenzutun. Also es wird ja auf vielen Ebenen sehr gut zusammengearbeitet. Also was Sie gerade gesagt haben im Blick auf die Ansprechbarkeit, gilt ja auch im Blick auf die Strukturen. Wir haben zum Beispiel im Bereich Religionsunterricht eine ganz enge Kooperation, schon allein deswegen, weil das Land Baden-Württemberg nicht mit den badischen und den württembergischen Landeskirchen getrennt verhandeln möchte über einen Lehrplan, sondern es gibt halt einen Lehrplan für ganz Baden-Württemberg. Also müssen wir uns zusammentun an dieser Stelle. Es gibt in vielen anderen, zum Beispiel im Bereich der Diakonie, eine enge Zusammenarbeit. Es gibt im Bereich, Evangelische Akademie und wie auch immer. Es gibt viele Formen der Zusammenarbeit, aber letztlich frage ich mich genauso wie Sie, warum können die beiden Landeskirchen nicht strukturell verschmolzen werden? Es gibt keine Unterschiede, die in der Breite der Bevölkerung in irgendeiner Weise heute noch zu verstehen sind. Zumal die Landeskirchen ja auf der Ebene der EKD auch eng zusammenarbeiten. Und zum Beispiel die zwei Landeskirchen und die zwei Erzbistümer gemeinsame Verlautbarungen zu vielen Themen auch rausgeben. Also wenn man an so vielen Stellen einer Meinung ist und die Leuenberger Konkordie ja auch die Abendmahls- und die gegenseitige Anerkennung der Sakramente voraussetzt. Also die Landeskirchen an der Nord- und Ostsee haben es ja geschafft. Also erst waren es die drei Landeskirchen, die sich zur nordelbischen Landeskirche zusammengeschlossen haben. Und dann hat sich diese nordelbische Landeskirche mit der von Mecklenburg-Vorpommern strukturell zusammengetan. Gut, da kann man sagen, das waren halt alles Lutheraner. Ja, und die Württemberger sind ja nominell noch Lutheraner und wir sind eben nominell uniert. Aber in der Praxis und im Selbstverständnis der Kirche, es ist Haaresbreite. Und man muss es wirklich breit treten, dieses Haar, um den Spalt oder das Trennende zu erkennen. Also Ihre Frage ist berechtigt. Und das wäre im Grunde genommen genau im Sinne dieser Kirchenunion, dass sie endlich an dieser Stelle etwas weiter käme. Es ist immer wieder der Rückgriff, aber 34, da war es ganz wichtig, dass wir getrennte Landeskirchen hatten, um nicht eben der, also vom Staat gleichgeschaltet zu werden. Vielleicht gibt es auch andere Rückschlagventile, die man einfügen könnte, um eine Gleichschaltung, die Gefahr der Gleichschaltung zu vermeiden und eben die landeskirchlichen Strukturen zu verbinden. Zumal es ist ja so, wenn jemand von Schiltach nach Schramberg zieht, dann wechselt er ja nicht nur die politische Gemeinde, sondern er wechselt die Landeskirche und damit den Bekenntnisstand. Er ist nicht mehr uniert, sondern Lutheraner. Wenn das so leicht ist, dann kann man auch zusammengehen. Also wenn einer von Hannover nach, wohin muss er ziehen? Von Hannover in die Pfalz zieht. Pfalz, das ist Ludwigshafen. Ja? Von Hannover nach Ludwigshafen. Hannover ist er Lutheraner, in Ludwigshafen ist er reformiert. Er wird selbstverständlich dann als evangelisch zur Kirchensteuer veranlagt, wenn er mal nachfragen will. Ganz andere Kirche, ganz andere Tradition, ganz andere Bekenntnisschriften. Okay, das wäre meine Meinung dazu. Ah ja, okay. Also ein wesentlicher Unterschied ist ja das Abendmahlsverständnis. Ja? Also das reformierte Abendmahlsverständnis ist das, wenn Christen Brot und Wein miteinander teilen, ist Jesus Christus, ist es ein Symbol für die Gemeinschaft mit Jesus Christus, also eine symbolische Präsenz Christi, nicht eine leibliche Präsenz. Luther war ja immer noch, sage ich mal, sehr katholisch angehaucht und hat gesagt, nein, es ist nicht die Wandlung, die geschieht, wie im katholischen Verständnis, dass aus Brot Leib aus Wein, Blut Christi wird, sondern im Moment des Teilens von Brot und Wein ist eine leibliche Präsenz Christi vorhanden. Das ist jetzt sicherlich nicht biologisch oder physikalisch zu verstehen, sondern es ist eine philosophische Aussagung. Subkommunione, im Moment der Kommunion ist er gegenwärtig. So, zwischen Reformierten und Lutheranern ist also dieser Unterschied einmal diese Leibhaftigkeit, von der die Lutheraner ausgehen, auch wenn sie nicht an Materiellen geknüpft ist, und zum anderen eben das Symbolische, das Geistliche, das bei den Reformierten überwiegt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die Lutheraner haben eher ein hierarchisches Verständnis von Kirchenleitung. Das heißt, es gibt halt einen Bischof und der ordiniert die Pfarrer und die Gemeinde ist, und er kann auch zum Beispiel Pfarrer ernennen, die in die Gemeinde entsandt werden. Das könnte in einer reformierten Gemeinde nie passieren, sondern da gibt es immer die Urwahl, dass eben die Gemeinde darüber befindet, wer Pfarrer wird. In vielen unierten Landeskirchen gibt es so ein alternierendes System. Einmal darf die Gemeinde wählen und einmal wird entsandt. Also so ein bisschen reformiert, so ein bisschen lutherisch. Das ist das Unierte dann. Aber bei den Reformierten ist ganz klar, es geht von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Zum Beispiel, ich habe vorhin das Beispiel der Kirchensteuer auch genannt. Also das sind zwei wesentliche Merkmale. Wenn Sie mich jetzt drücken, dann finde ich noch ein paar andere, aber das sind, glaube ich, die wirklich entscheidend sind. Ja, also zu den Baptisten, das sagt der Baptisten, sind ja die Wiedertäufer. Also das heißt, das Prinzip der Baptisten ist, es gibt keine Kindertaufe, sondern es gibt nur die Erwachsenentaufe, die auf der eigenen Entscheidung des erwachsenen Menschen beruht. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte der Baptisten ist, da sind wir wieder beim, also die Baptisten sind eigentlich eher, sagen wir mal, reformiert orientiert. Die Baptisten lehnen auch eine stark strukturierte eine Kirche ab, sondern sie haben nur einen lockeren Kontakt. Also da ist die einzelne Gemeinde ist Kirche und diese einzelnen Gemeinden, die jede für sich eine Kirche quasi darstellt, die kennen sich, die tauschen sich aus, aber sie sind gegenseitig keine Rechenschaft schuldig. Sie sind auch finanziell voneinander unabhängig. Jede Gemeinde wirtschaftet für sich. Und es gibt kein Geld von oben. Ja, also das ist ein wesentliches Strukturprinzip der Baptisten. Ja, und jetzt könnte man in die Details der anderen kleinen Konfessionen gehen, aber es läuft eigentlich immer wieder darauf hinaus, dass die kleinen evangelischen Gruppen und gerade auch die Pfingstgemeinden sehr viel Wert darauf legen, dass sie sagen, also wir möchten die Verantwortung des einzelnen Christen, seinen Glauben, aber auch seine Glaubenspraxis herausfordern. Und dann muss das möglich sein, dass eine Gemeinde sich selbst trägt und nicht in irgendeiner Weise sich an den Staat anlehnt und vom Staat unterstützt wird oder durch große Strukturen man gegenseitig eben irgendwie sich durch die Zeit schaukelt. Gut, bei den Pfingstlern gibt es natürlich dann noch mal ein paar andere Charakteristika, aber ich will jetzt nicht so sehr ins Detail an dieser Stelle gehen. Ich bleibe jetzt mal bei den strukturellen Fragen her. Ja, ich weiß nicht, ob Sie der Meinung sind, dass Kirchenunion tatsächlich etwas ist. Oder, also ich bin immer noch der Meinung, es war gut so damals, dass es passiert ist. Es wäre sicher auch nicht schlecht gewesen, wenn es in anderen Bereichen auch noch passiert wäre. Ich glaube, die Frage, wer sind wir als Kirche und was ist wichtig, entscheidet sich nicht an diesen strukturellen Fragen, sondern muss sehr viel stärker inhaltlich biblischer diskutiert werden, als eben an der strukturellen Frage, wo ist die Landesgrenze und warum beginnt dann eine neue Landeskirche, die ja, ihre eigenen Hierarchien hat. Vielleicht auch interessant, diese Verknüpfung mit diesem preußischen Sendungsbewusstsein. Das war so ein bisschen vielleicht auch die Besonderheit meines Vortrags, weil ich ja einfach auch über meine persönliche Geschichte als Gemeindepfarrer in Rom in einer preußischen Kirche das einfach verstanden habe, wie viel, was das bedeutete dann im 19. Jahrhundert, dieser Impuls, dieses Selbstbewusstsein. Wir wollen hier den Protestantismus weltweit irgendwie beschicken und wir haben so ein quasi konstantinisches Sendungsbewusstsein, Kirchengeschichte neu zu definieren und auch den Katholizismus aufzurollen und die katholischen Zentren eben insbesondere auch in den Blick zu fassen und dort den Protestantismus zu beheimaten. Also das habe ich eigentlich erst in Rom verstanden, welchen Anspruch die Protestanten da irgendwie angemeldet haben. Nicht erreicht, aber immerhin angemeldet. Okay.
Ich fand es ermutigend zu hören, wie man trotz aller Unterschiede in Vielfalt zusammenkommen kann, wenn man den guten Willens ist. Nicht, weil es schwierig ist, wagen wir es nicht. Weil wir es nicht wagen, ist es schwierig. Manchmal dauert es dann halt bald 150 Jahre, bis es fertig ist. Lieber Herr Uhl, ich bedanke mich im Namen der VHS, der Evangelischen Kirchengemeinde, des Stadtarchivs und des Historischen Vereins und darf Ihnen ein kleines Andenken aus dem Stadtarchiv mitgeben. Ihnen aber vielen Dank fürs Kommen, trotz allem, und fürs Zuschalten von daheim. Auf Wiedersehen.